Wir bitten dich, Heiliger Geist, der die Tiefen der Gottheit erforscht und die Tiefen des Menschenherzens, der darauf aufdeckst, was Sünde, Gerechtigkeit und Gericht ist. Komm jetzt in unsere Herzen, in unser Denken und lass uns erkennen, was die Ursache dieses Leidens Christi, des Sohnes Gottes ist, was dahinter steckt, was die Tiefen, die Abgründe sind, die wir menschlich nie begreifen können. Darum bitten wir dich. Amen. Ja, liebe Brüder und Schwestern, hier und am Radio, wir haben ja gerade die Barmherzigkeit Gottes angerufen für uns Sünder und die Sünden der ganzen Welt. Was ist denn das überhaupt? Was steckt dahinter, dass ein Gott Mensch werden muss und eine solche grauenhafte Situation der Erniedrigung und der Abgründe hineingehen muss bis zur Höllenfahrt? Was steckt denn da dahinter? Was ist denn das? Was ist denn die Ursache? Wir wollen einmal in dieses Geheimnis der Gottlosigkeit schauen. Paulus fasst im Römerbrief zusammen Römer 1, 18 bis 3, 20. Alle haben gesündigt und die Herrlichkeit Gottes verloren. Alle. Paulus will nicht so sehr sagen, was die Sünde ist, sondern vielmehr, dass es sie gibt. Er will einschärfen bei Römer 3, 9, dass alle unter der Herrschaft der Sünde stehen. Und das musst du denken geben. Und sie werden ja selber jetzt spüren, wenn diese Frage an Sie herantritt jetzt, was ist denn Sünde? Was ist das? Sicher spricht Paulus auch davon, was wirklich Sünde ist. Aber noch einmal die Frage, wer weiß schon, was Sünde ist? Menschlich. Schauen Sie, nur die göttliche Offenbarung weiß wirklich, was Sünde ist. Nur die göttliche Offenbarung. Kein Mensch weiß letztlich, was Sünde ist. Wir müssten die Tiefen der Gottheit erkennen können, um diese Antwort zu geben. Die Abgründe Gottes, diesen unendlich großen, unendlichen Gott, um eine Ahnung zu bekommen. Wir müssen auf die Offenbarung schauen. Und Sie werden merken, dass man das heute abtut. Man kommt mit aller möglichen Formen von Ethik daher und Ausreden. Kein Mensch weiß, was Sünde ist. Man muss sich das offenbaren lassen. Gott muss uns das sagen. Und wenn wir aufs Kreuz schauen, ahnen wir schon etwas. Also kein Mensch weiß es. Auch nicht die menschliche Ethik und nicht die menschliche Philosophie. Die bringen alles Mögliche auf den Weg, wie die das bezeichnen, als Unfall oder ähnliches Ding. Kein Mensch kann von sich aus sagen, was die Sünde ist. Und zwar aus dem einfachen Grund, weil der Mensch selbst in der Sünde lebt. Wie Paulus sagt, sie alle stehen unter der Macht der Sünde. Wir alle. Alles, was Paulus über die Sünde sagt, kann im Grunde nichts anderes sein als eine Verschleierung, eine Verharmlosung der Sünde. Nicht Paulus, sondern der Mensch, meinte ich natürlich. Was wir als Mensch sagen können, wenn wir über Sünde reden, wir haben ja Begriffe, wir sagen ja manches, ja, gut meinend. Aber letztlich, im Blick auf das, was es ist, ist alles nur Verschleierung und Verharmlosung. Kierkegaard, der schreibt, eine verharmloste Vorstellung von der Sünde zu haben, ist selbst Teil unseres Sünderseins. Also weil wir selber, Paulus sagt, unter der Sünde stehen, nicht, verharmlosen wir die Vorstellung der Sünde. Das heißt, wir haben keinen Begriff dafür. Was wir sagen, ist Verharmlosung letztlich. Im Psalm 36, das ist jetzt Offenbarung, 2 bis 3 heißt es, im Herzen des Gottlosen spricht die Sünde. Also die Sünde spricht. Im Herzen des Gottlosen spricht die Sünde. Er gefällt sich darin, sich schuldig zu machen und zu hassen. Also im Herzen des Menschen, sagt das Wort Gottes, spricht die Sünde. Jetzt soll die Sünde über die Sünde sprechen. Was kommt da raus? Und deshalb ist es absurd, die Erwartung zu hegen, dass der Mensch gegen die Sünde auftritt. Er ist immer dabei, sich zu verteidigen. Ich glaube, man ahnt es jetzt. Versteht es? Verstehen, Anführungszeichen. Die Sünde ist eine so tiefgründige Angelegenheit, dass es fast unmöglich ist, sie ganz verständlich zu machen. Wir müssten Gott sein. Der Mensch kann von sich aus höchstens dazu gelangen, die Sünde gegen sich selbst, gegen den Mitmenschen zu verstehen, nicht aber die Sünde gegen Gott. Die verstehen wir. Die Sünde gegen uns, wenn uns einer beleidigt, uns einer fies tritt, uns beklaut, uns belügt, das verstehen wir. Das ist die Sünde gegen uns, die verstehen wir. Gell? Die Sünde auch gegen Mitmenschen verstehen wir auch noch, aber nicht die Sünde gegen Gott. Der Mensch kann, was wir heute vielfach erleben, was nicht falsch ist. Er kann Verletzungen der Menschenrechte einsehen, nicht aber die Verletzungen der Rechte Gottes einsehen. Und wenn wir genau hinschauen, dann sehen wir, dass gerade diese Auffassung von Sünde heute die weithin vorherrschende ist. Die Sünde gegen Menschenrechte, gegen den Menschen. Das ist es auch, stimmt, aber das ist das Vorherrschende. Wer spricht über die Sünde gegen Gott, gegen die Rechte Gottes? Wenn Sie nur an dieses ganze Zeug da denken, mit den Karikaturen, nicht, wo ja nicht bloß der Islam karikatiert wird, sondern katholische Kirche und Gott und alles wird ja da schrecklich da zugestellt. Verstehen Sie, da spricht keiner von der Sünde gegen Gott. Von dieser Erniedrigung Gottes, von der Zerlästerung Gottes. Keiner. Und das alles, was dann passiert, Folge der Sünde ist, spricht auch keiner. Das ist die Wahrheit. Das hat Folgen. Man muss sich das mal bewusst werden. Wir müssen hier Klartext sprechen. Heute werden bloß angelogen, was diese Dinge angeht. Auf Deutsch gesagt. Ich bin vielleicht ein bisschen radikal, aber ich glaube nicht, dass es falsch ist. Nur die göttliche Offenbarung weiß, was Sünde wirklich ist. Gott selber kann es ausdrücken, was es für ihn bedeutet. Jesus drückt das aus, wenn er sagt, dass nur der Heilige Geist imstande ist, die Welt zu überführen, was Sünde ist. Johannes 16, 8. Nur er ist imstande, die Welt zu überführen, was Sünde ist. Darum werden Sie erleben, wenn Sie den Weg mit Gott gehen, konsequent, dass je mehr Sie gleichsam in diese Gemeinschaft mit Gott hineingezogen werden, umso mehr werden Sie ein Sündenbewusstsein haben für kleinste Kleinigkeiten, die bei Gott nie Kleinigkeiten sind, weil es immer der unendliche Gott ist. Dinge, die Sie nie für eine Sünde gehalten haben, auf einmal sind Sie betroffen. Oft kleine, so kleine Dinge aus der Kindheit vielleicht, wo Sie sich fast schämen, das zu bekennen. Was denkt der andere? Obwohl das nebenher gesagt uninteressant ist, was der denkt. Das interessiert mich nicht. Ich spreche zu Gott hin, wenn ich möchte. Stellen Sie, Aber nur der Geist Gottes ist imstande, die Welt zu überführen, was Sünde ist. Das muss uns erst mal bewusst werden. Und deshalb können wir von der Welt nicht verlangen, dass sie versteht, was Sünde ist. Die den Geist Gottes nicht annimmt. Der hat alle möglichen Definitionen dafür. Er allein, der Heilige Geist, kann die Rolle eines Anwalts Gottes oder eines Anwalts Christi im Prozess gegen die Welt übernehmen. So schreibt der heilige Papst Johannes Paul II. Seinem Rundschreiben über den Heiligen Geist. Er allein, der Heilige Geist, kann die Rolle eines Anwalts Gottes und Christi im Prozess gegen die Welt übernehmen. Und deshalb muss Gott selbst zu uns über die Sünde sprechen. Wenn die heutige Welt den Sinn für die Sünde verloren hat und die moralische Autorität der Kirche nicht mehr akzeptiert, dann vielleicht deshalb, weil sie glaubt, die Kirche stelle sich auf die Seite Gottes, also auf die Seite des Anklägers und sei selbst auf der Anklagebank. Er sei nicht selbst auf der Anklagebank. Die Tatsache ist, dass auch die Kirche eine Kirche von Sündern ist. Und auch wenn sie auf die Sünde hinweist und sie nennt, ist sie selbst betroffen. Sie steht nicht auf der Seite des Anklägers, sie ist selber Angeklagte. Wir sind eine Kirche von Sündern. Sagt doch Paulus klipp und klar. Und ich meine, das brauchen wir kein Paulus dazu, das weiß ja jeder von sich. Nicht? Wie groß unsere Tugendbolde sind, die wir sind. Ja. Weiß doch jeder, wenn er ehrlich ist. Wenn Gott selbst gegen die Sünde auftritt, dann kann man eigentlich nicht einfach unbeeindruckt bleiben. Denn seine Stimme, so steht es in seinem Wort, zerschmettert die Zedern des Libanon. Das heißt, es ist etwas Gewaltiges und Machtvolles. Ich glaube, es wäre gut, wenn diese Überlegungen des heiligen Paulus uns einen heilsamen Schrecken einjagen würden. Einen heilsamen Schrecken. Schon allein angesichts der ungeheuren Gefahr, welche nicht nur die Sünde selbst, sondern die bloße Möglichkeit zu sündigen für uns darstellt. Sodass manche Heilige wünschen, jetzt weiß ich, ob ich es richtig ausdrücke, gestorben zu sein, um nicht mehr sündigen zu können. Und selbst wenn ich ins Fegfeuer komme, habe ich eine wunderbare Garantie, nicht mehr sündigen zu können. Wer Gott liebt, wird das verstehen. Und da merken Sie, wir können nicht als Mensch eine Definition machen und dann weiß jeder, was Sünde ist. Sondern je mehr ich in die Nähe Gottes komme, wird der Anwalt Gottes, der Heilige Geist, mich da hineinführen. Er wird es mich ahnen lassen. Und es wird nicht mehr um große Dinge gehen, es wird um kleinste Kleinigkeiten gehen. Ein negativer Gedanke schon genügt, um ein Schuldbewusstsein in mir wachzurufen. Aber aus der Liebe heraus, dass etwas zwischen mir und meinem Geliebten angeschlagen wurde. Ja. Stehen Sie, da merken Sie ganz genau, überschauen Sie mal in Ihr Leben hinein. Sie haben bestimmt mal verschiedene Strecken schon durchgemacht. Zeiten, wo Sie da sehr großzügig waren. Und wo Sie vielleicht heute spüren, sind oft Kleinigkeiten meines versagenden Denkens, das mich sofort betroffen macht. Wo der Geist Gottes sofort aufdeckt. Nicht erst, wenn ich mal am Abend überlege. Sondern sofort. Es ist wie so ein Seismograph. Und da merken Sie ganz genau, es ist der Heilige Geist, der mir bewusst macht, was Sünde ist, was jetzt stört in der Liebesbeziehung zwischen mir und meinem Gott. Und jede Sünde schneidet ein Stück des Lebensstromes, von dem ich erlebe, ab. Und damit schade ich mir selber. Aber darauf kommen wir noch. Also, ich habe vorhin gesagt, ein heilsamer Schrecken, der hätte nichts schaden. Uns allen, jedem von uns. Und ein solcher Schrecken wäre dann unser bester Verbündeter im Kampf gegen die Sünde. Der Psalm 4, Vers 5, heißt es, er zittert und sündigt nicht. Also er zittert und ihr werdet nicht mehr sündigen, könnte man auch sagen. Er zittert, damit ihr nicht mehr sündigt. Aber auch dieses Erzittern kann man nicht machen. Einer, der keine Sensibilität für Gott hat, also nicht einfach so lau dahin lebt, da können Sie über Sünde reden, wie Sie wollen, der wird nicht erzittern. Im Hebräerbrief 12, 4 heißt es, ihr habt im Kampf gegen die Sünde noch nicht bis aufs Blut Widerstand geleistet. Hebräer 12, 4. Ihr habt im Kampf gegen die Sünde noch nicht bis aufs Blut Widerstand geleistet. Und je mehr uns das bewusst wird, das heißt, je treuer wir mit dem Herrn leben und der Geist Gottes in uns ja, die Führung übernehmen kann, ich sag's mal so, umso mehr werden wir eine Sensibilität erfahren. Das kann man nicht lernen, kann man nicht machen und nicht erben. Sondern das gehört zu diesem geistigen Wachstum. Und wenn Sie so manches heute so mitbekommen, vielleicht selber schon gelebt haben, dass man so mit Larifari zur Kommunion geht, ohne zu überlegen, hat man gesündigt. Oder wenn ich denke, das ist vielleicht eine Vermutung, aber ich fürchte, dass sie wahr ist, dass man vor der Ehe lebt, wie man halt leben will, und dann empfängt man das Sakrament der Ehe, aber ohne Reue für das Vergangene. Ist ein behindertes Sakrament, das nicht wirksam wird. Man geht mit Christus um, gerade auch in der Eucharistie, grausig, lieblos. Man fragt gar nicht, in was für eine Räuberhöhle empfange ich ihn überhaupt. Wie oft geschieht sowas heutzutage? Ich glaube, das ist nicht nur Vermutung, ich hoffe es. Wäre mir lieber, es wäre nur Vermutung und nicht wahr. Sehen Sie, da meinen Sie, es ist kein Sündenbewusstsein mehr da, deshalb auch nicht mehr die Notwendigkeit eines Bußsakramentes. Und wissen Sie, und wer das Bußsakrament Jahre nicht mehr empfängt, kann ich mir nicht vorstellen, dass er jemals eine echte Reue hat. Und die unbereuten Sünden sind die massivsten Einbruchstellen des Übels und des Bösen. Das ist eine ganz alte Erfahrung der geistigen Tradition. Und da wollen Sie nicht wundern, dass in dieser kurzen Zeit der Glaube in unseren Breiten total abgesunken ist. Der Mensch muss Gott wieder Raum geben, damit Gott ihn belehren kann, dass der Geist Gottes ihn hineinführen kann in diese Wirklichkeit. Das Geheimnis der Gottlosigkeit haben wir gerade ein bisschen angeschaut. Und jetzt genauer. Die Sünde als Weigerung, Gott anzuerkennen, ist ja Gottlosigkeit. Hören wir, wie die Sünde aus der Sicht Gottes sich darstellt, aus der Sicht Gottes. Römerbrief 1, 18 bis 23. Der Zorn Gottes wird vom Himmel herab offenbart, wider alle Gottlosigkeit und wider alle Ungerechtigkeit der Menschen, die die Wahrheit durch Ungerechtigkeit niederhalten. Denn was man von Gott erkennen kann, ist ihnen offenbar. Gott hat es ihnen offenbart, in der Natur und Schöpfung. Seit der Schaffung der Welt wird seine unsichtbare Wirklichkeit an den Werken der Schöpfung mit der Vernunft wahrgenommen. Seine ewige Macht und Gottheit an den Werken der Schöpfung. Und heute in der modernsten Naturwissenschaft, wo man die feinsten Dinge jetzt langsam entdeckt, wo dieses Wissenschaftler, ich weiß von einem, der war Atheist, der hat gesagt, das geht gar nicht mehr anders, du musst glauben, das geht gar nicht mehr anders. Ja. Die Natur beweist es dir. Ja. weil so Paulus jetzt so erst recht bekommt, nicht? Seit der Erschaffung der Welt wird seine unsichtbare Wirklichkeit an den Werken der Schöpfung mit der Vernunft wahrgenommen. Seine ewige Macht und Gottheit. Daher sind sie unentschuldbar. Denn sie haben Gott erkannt, ihn aber nicht als Gott geehrt und ihm nicht gedankt. Sie verfielen in ihrem Denken der Nichtigkeit und ihr unverständiges Herz wurde verfinstert. Sie behaupteten, weise zu sein, ja, gescheiden, und wurden zu Toren. Sie vertauschten die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes mit Bildern, die einen vergänglichen Menschen und fliegende und vierfüßige und kriechende Tiere darstellen. Also Paulus spricht jetzt von seiner Zeit, aber wir haben es ja wieder. Seiner Zeit eben auch des Götzendienstes, sie haben Gott nicht erkannt, dann haben sie einen Gott gemacht. Irgendwelche Gestalten, ja, das hat er gesagt, Gestalt eines vergänglichen Menschen, fliegende, vierfüßige und kriechende Tiere, eben diese Göttergestalten. Und heute finden sie es ja wieder, ich habe ja schon die Bemerkung schon mal gemacht, kommen sie irgendwie. Wir waren letztes Jahr mal kurz in Südtirol, komme ich da in eine große Schnapsfabrik mit allen möglichen Sortierungen. Da haben wir gesagt, gucken wir mal, was finden für ein kleines Geschenk oder was. Ja, wer hockt zwischen der Flasche drin in einer katholischen Familie? Der Buddha. Ja, heute müssen den Kerl runterschmeißen. Aber er ist katholisch. Verstehen Sie? Wir sind heute genauso wie bei Paulus. Wir sind genauso weit wieder. Ich muss einfach sagen, die ganzen heidnischen Kulte der alten Germanen werden wieder aufgeholt. Weil der Mensch Gott nicht mehr anerkennt, dann verfällt er solch in sinnlosem Zeug. Ja. Also, das ist Paulus. Das ist die Offenbarung. Also die nach diesen Worten kann man sagen, die grundlegende Sünde, die primäre Ursache des göttlichen Zornes, erblickt Paulus in der Asebaja, in der Gottlosigkeit. Und dann muss man fragen, worin besteht Gottlosigkeit? Und das erklärt er auch, wenn er sagt, sie besteht in der Weigerung, Gott zu ehren und ihm zu danken, obwohl man ihn in den Werken der Schöpfung erkennt. Und all diese Versuche, die ja wiederum vom Kommunismus, vom Atheismus herkommen, der sogenannten Entwicklung, dass alles sich entwickelt hat, irgendwo hat es einen Knall da, ich weiß nicht, wer den ausgelöst hat, nicht, das Nichts hat also was ausgelöst, das ist also auch das Neueste, verstehen Sie? Und dann hat sich all das entwickelt. Ja. Das soll heute, wenn man diese Dinge hört, diese also großartigen Errungenschaft, also Erkenntnisse in der Naturwissenschaft, gerade im kleinsten Kleinen, der Zelle und des Moleküls und so weiter. Wissen Sie, dann soll ich sowas glauben. Und das wird in den Schulen aber immer noch gelehrt. Und das stammt aus dem Kommunismus. Damit haben sie versucht, die Ewigkeit der Materie zu erklären. Und wir übernehmen das, weil wir auch gottlos geworden sind. Verstehen Sie, wir können nicht mehr von Gott, dem Schöpfer, ausgehen. Also müssen wir eine andere Erfindung haben. Ist doch Wahnsinn. Ich weiß nicht, wo der Mensch den Verstand gelassen hat. Wenn Sie das so überlegen. Aber ich bin ja bloß ein kleines Lichtchen, aber vielleicht verstehe ich es auch nicht. Kann auch sein. Aber darin besteht die Gottlosigkeit, sagt Paulus ganz klar. Nämlich in der Weigerung, Gott zu ehren und ihm zu danken. Und er sagt, keiner ist unentschuldbar. Keiner kann sagen, dass er es nicht gewusst hat. Dazu hat er den Verstand und kann das erkennen. Und ein bisschen logisch denken. Oder mit anderen Worten, in der Weigerung, Gott als Gott anzuerkennen, also ihm jene Aufmerksamkeit zuteilwerden zu lassen, die ihm gebührt. Also die Sünde besteht, so könnten wir vielleicht sagen, in der Nichtbeachtung Gottes, wobei jedoch nicht beachten, nicht in erster Linie nicht wissen, dass er existiert, bedeutet. Sondern nicht beachten bedeutet vielmehr so tun, als ob es ihn nicht gäbe. Und das ist sehr konkret. Ich lebe, als gäbe es ihn nicht. Wisst ihr, und dann vermischt man das noch, indem man etwas Religiöses nebenher tut, um sich etwas zu beruhigen, aber leben tut man, als gäbe es ihn nicht. Wenn Sie unsere ganze Gesetzgebung in dieser Zeit in Europa überhaupt, UNO, Europarat, was dort zum Teil kommt, wenn man sich fragt, haben wir wirklich die Elite in diesen Gremien? Oder was ist noch alles reingerutscht? Und die Folgen, die erleben wir auch in allen möglichen Formen. Wenn Sie da ahnen wir etwas, was die Offenbarung darüber sagt. Wenn ich die Ursache meiner Existenz ablehne, dann ist meine ganze Existenz eigentlich dem Unheil ausgeliefert. Hildegard von Bingen bringt diese Zusammenhänge ganz wunderbar. Bei Mose hören wir in Deuteronomium 7,9: Du sollst erkennen, Jahwe, dein Gott, ist der Gott und sonst keiner. Und im Psalm 100, Vers 3 heißt es: Erkennt, der Herr allein ist Gott. Er hat uns geschaffen, wir sind sein Eigentum. Also, Sünde ist die Anerkennung Gott gegenüber verweigern. Ich verweigere meinen Ursprung, ich verweigere die Quelle, aus der ich lebe. Denn niemand kann aus sich selbst leben. Also Sünde ist der Versuch seitens des Geschöpfes, die unendliche Differenz, die zwischen dem Geschöpf und Gott besteht, endlich und unendlich, aus eigener Initiative aufzuheben. Also ich, das endliche Wesen, will diesen unendlichen Abgrund hin zu dem Unendlichen aufheben. Das heißt, ich stelle mich auf die Ebene Gottes. Und so ist die Sünde ein Angriff auf die Wurzel der Dinge selbst. Sie ist ein Niederhalten der Wahrheit, wie Paulus sagt. Und die Wahrheit ist, Gott ist Gott und ich bin Geschöpf. Und ich bin von ihm abhängig. Abhängig. Und das kann der Mensch in seinem Stolz nicht aushalten. Wie es der Marx sagt, erst wenn du dich unabhängig weißt und alle Abhängigkeit losgelassen hast, dann bist du ein Mensch. Ja, das merken wir ja, was dieser Mensch dann tut. Er ist völlig Mensch und lässt aber die anderen nicht mehr leben neben sich. Also Sünde ist etwas viel Abgründigeres und viel Schrecklicheres, als der Mensch sich vorstellen oder zum Ausdruck bringen kann, mit menschlichen Worten. Denn ich trenne mich vom Urgrund ab. Damit fließt kein Leben mehr. Und dann kommen die Konsequenzen der Sünde, weil das Leben fehlt. Wenn die Welt wüsste, was die Sünde wirklich ist, würde sie vor Schrecken umkommen. Und ich denke, das wird das Gericht sein. So stelle ich mir das vor. Wenn ich plötzlich diesem Gott, dieser Liebe Gottes zu mir begegne und dann in diesem Licht meinen ganzen Schatten der Ablehnung sehe, verwirft sich der Mensch selbst. Darum sagt die Schrift, sie sind schon gerichtet durch das Wort, das ich zu ihnen gesagt habe. Das Gericht ist nur ein Offenbarwerden, wofür ich mich schon entschieden habe. Es wird ein Erschrecken sein. Ich stelle mir auch das Kommen des Herrn so vor. Dass dann Menschen sterben, das kann ich mir gut vorstellen. Vielleicht ich auch. Wenn die Welt wüsste, was die Sünde wirklich ist, würde sie vor Schrecken umkommen. Und diese Weigerung hat im Götzendienst konkrete Gestalt angenommen. Denn dort wird das Geschöpf anstelle des Schöpfers angebetet, Römer 1, 25. Wenn Sie dann noch überlegen, der vernünftige Mensch anerkennt diesen Gott nicht, diesen Unendlichen, und betet dafür etwas, was ganz unter dem Menschen ist, als seinen Gott an. Also das ist doch Tiere und so Zeugs, Gegenstände. Wenn Sie das mal überlegen. Was für eine Perversion. Den Gott der Vernunft, diesen gewaltigen Geist, den anerkenne ich nicht über mir und bete dann einen, der unter mir ist, an als meinen Gott. Renne dann mit einem Talisman in der Gegend rum oder sonst schon mal Klepperle und erwarte von so einem Kruscht irgendein Glück. Also da fragst du dich doch auch, wo sind wir denn gelandet? Ist der Verstand total verdunstet? Ah, das ist jetzt meine schwäbische Ausdrucksweise, Entschuldigung. Aber also was die Leute glauben, wenn sie nicht mehr glauben, das ist wahnsinnig. Den größten Unsinn. Ist das wahr? Ich habe schon mal gesagt, so viel wie Sie glauben, will ich nicht glauben. Ich glaube viel lieber weniger. Das, was ganz konkret ist. Denn so, wenn Sie Gott streichen, überlegen Sie mal, was Sie alles glauben müssen dann. Dass Sie ein Zufall sind. Weißt du, guck, was alles. Ich weiß nicht, was das ist. Das ist Wahnsinn. Jeder muss glauben, sonst kann man nicht existieren. Im Götzendienst versagt der Mensch Gott die Anerkennung. Er macht sich vielmehr selbst nach eigenem Gutdünken einen Gott. Er, der Mensch, bestimmt über Gott und nicht umgekehrt. Das ist das, er will diesen Abgrund vom Endlichen zum Unendlichen selbst überwinden. Er macht sich seinen Gott selbst. Im Römerbrief 29 und folgende steht, kann man so vielleicht zusammenziehen, der Mensch wird zum Töpfer und Gott zum Gefäß, nicht umgekehrt. Und der Mensch kann nach seinem Belieben dieses Gefäß Gott gestalten. Das sind dann die Götter, die Götzen, die er selber gestaltet, sich vorstellt. Weiter weist Paulus auf die Früchte hin, die daraus auf der moralischen Ebene entstehen, nämlich das alles hat zu einem allgemeinen Sittenverfall geführt, zu einem wahren Strom des Verderbens, sagt er wörtlich, der die Menschheit in den Untergang mitreißt, ohne dass die Menschheit es bemerkt. Wenn Gott geleugnet wird, dann ist der Mensch wem ausgeliefert? Wem? Sich selber oder anderen? Er hängt in der Luft. Er ist ein Ausgelieferter. Vorher war er von einer Liebe abhängig, die leugnet er und liefert sich dem Menschen aus. Und dann sind sie im Mutterschoß nicht mehr des Lebens sicher und im Alter auch nicht mehr. Und wenn sie krank sind, auch nicht mehr. Und das zahlt alles der Staat, damit sie gut entsorgt werden. Also, aber lass uns mal diese Zusammenhänge bewusst werden. Das größte Übel aller Zeiten immer ist die Sünde. Der Mensch von sich aus kann nicht begreifen, was es ist. Er muss in die Offenbarung schauen. Aber er kann es erfahren, was da rauskommt. Das kann er erfahren. Durch die ganze Geschichte hindurch. In diesem Zusammenhang zeichnet der heilige Paulus ein eindrucksvolles Bild von den Lastern der heidnischen Gesellschaft damals. Und Sie werden merken, kein großer Unterschied. Das ist Offenbarung, Der Offenbarung wird gezeigt, ganz konkret, was Sünde ist. Nicht wir bestimmen es. Und was sagt er? Männliche und weibliche Homosexualität, Ungerechtigkeiten, Bosheit, Begierde, Neid, Betrug, üble Nachrede, Stolz, Überheblichkeit, Auflehnung gegen die Eltern, Unehrlichkeit. Zählt er alles auf. Offenbarung, das ist Sünde. Und dieser Lasterkatalog geht zwar damals auf die heidnischen Moralisten zurück, doch das Gesamtbild, das sich daraus ergibt, ist mit dem Bild des Gottlosen in der Bibel identisch. Ja. Gottlosigkeit bringt diese Dinge hervor. Die einzige Sünde ist die Gottlosigkeit, sagt Paulus. Die einzige Sünde ist die Gottlosigkeit, Gott nicht anerkennen. Ihn wissen, dass er existiert, man kann es erkennen, wenn man will. Aber ihm die Anerkennung verweigern, das heißt, die Lebensverbindung zur Quelle abschneiden. Damit muss ich ja vertrocknen. Was auf den ersten Blick verblüfft, ist die Tatsache, dass Paulus diese ganze moralische Unordnung als eine Konsequenz des göttlichen Zornes hinstellt. Ich habe Ihnen schon mal, glaube ich, erklärt, der göttliche Zorn in der Bibel hat nichts mit unserem emotionalen Zorn zu tun, der zerstört oder Wut hat, sondern ist eine Seite der Liebe Gottes. Wenn Gott den Menschen durch sein Wort und sein Gebot nicht auf dem richtigen Weg halten kann, was er ja will in seiner Liebe, dann überlässt er den Menschen seinem Tun, der Sünde. Das versteht die Schrift unter Zorn Gottes. Er überlässt den Menschen seinem Tun und dann, wenn alles sich ruiniert, seine Gesundheit, sein Leben, seine Beziehungen, seine Moral und alles, dass er dann zur Besinnung kommt und umkehrt. Das ist das Ziel des göttlichen Zornes. Nicht? Und deshalb spricht Paulus hier von der Konsequenz des göttlichen Zornes. Und einmal drückt er es ganz deutlich aus, nämlich in Römer 1, 24, 26 und 28. Ersten Kapitel also, 24, 26, 28, nämlich, darum, also aufgrund dieses göttlichen Zornes, dass er den Menschen seinem Tun, seiner Sünde ausliefert, überlässt, liefert Gott sie durch die Begierden ihres Herzens der Unreinheit aus. Darum liefert Gott sie entehrenden Leidenschaften aus, entehrenden Leidenschaften aus. Und als sie sich weigert, den Gott anzuerkennen, liefert Gott sie einem verworfenen Denken aus. Das heißt, das ist die Konsequenz der Sünde des Menschen. Nicht? Die Begierden ihres Herzens, der Unreinheit, und das ist ja heute, hat Hochkultur. Es gibt eine Studie aus den 30er Jahren, die hat erforscht, dass, glaube ich, über 70 Hochkulturen in der Geschichte an sexueller Verwilderung untergegangen sind. Hochkulturen, gehören also Römer und Griechen auch dazu. Aber über 70 wurde nachgewiesen. Also wissen wir, wo wir hinlaufen gerade. Aber das ist die Folge. Wenn Gott nicht mehr anerkannt wird, was bleibt mir dann, als meiner Lust und Liebe nachzugehen? Den Leidenschaften. Unreinheit, entehrenden Leidenschaften, sagt er sogar. Nicht? Verworfenes Denken. Nehmen Sie doch einmal diesen ganzen Zeug da, wo der Papst Franziskus gesagt hat, das ist dämonisch, der Gender-Zeug her. Franziskus hat gesagt, das ist dämonisch, ja. Ich glaube nicht, dass es eine deutsche Zeitung geschrieben hat. Verstehen Sie? Ein solches verworrenes Denken. Das ist genau ein total verworfenes Denken. Oder wissen Sie wirklich nicht, wer Sie sind? Für was hält man uns denn? Und da macht man an deutschen Universitäten Lehrstühle für Unsinn. Ich verstehe das nicht mehr. Entweder bin ich wirklich blöd. Es kann doch nicht sein, dass alle anderen blöd sind und ich bin der einzige Wissende. Das gibt es doch nicht. Verstehen Sie, das überlege ich mir manchmal. Das ist doch verrückt. Der bayerische Staat hat wieder ein paar Millionen ausgegeben zur Forschung. Ich weiß nicht, was die forschen wollen. Wollen die mir beibringen, dass ich irgendwie, weiß der Kuckuck, was für ein Viech bin? Oder ich weiß. Also bis jetzt habe ich 80 Jahre gewusst, dass ich ein Mann bin. Also ich muss mich immer wieder beruhigen, damit ich nicht sündige. Weißt doch wahr. Da werden so Leute ausgezeichnet in Frankfurt. Ich verstehe die Welt nicht. Aber gut, man muss ja Gott sei Dank nicht alles verstehen. Aber überlegen Sie selber, sind alt genug. Sehen Sie, aber wenn Sie diese Worte des Paulus lesen und unsere heutige Zeit betrachten, dann wissen Sie ganz genau, was da los ist. Verstehen Sie, was Folge der Sünde ist. Ein verworrenes Denken. Entehrende Leidenschaften. Gucken Sie mal, was wir da heute das erleben, gerade was Entehrung angeht. Nicht? Unreinheit des Herzens, Begierden des Herzens. Sicher will Gott solche Dinge nicht. Aber, wenn wir vom Zorn Gottes sprechen, er lässt sie zu, um dem Menschen zu verstehen zu geben, wohin es führt, wenn man Gott zurückweist. Das heißt, wenn ich mich nicht mehr an das halte, was Gott zu meinem Glück und zu meiner Freude eigentlich in mich hineingelegt hat. Und die 10 Gebote sind meine Gebrauchsanweisung. Wenn ich mich daran halte, wirst du glücklich sein, sagt er. Wirst du ein frohes, gutes Leben haben. Ja. Und dass das auch etwas kostet, das ist klar. Ich muss mich schon bemühen. Nicht? Aber wohin das führt, wenn ich mich einfach laufen lasse, nicht? Und allen, jedem Trieb und jedem Gefühl und Wünschen nachgehe, da muss letztlich die ganze Welt mir dienen. Also ich denke, das ist so, wir müssen in das Wort Gottes hineinhören, Sie merken, es ist sehr konkret. Der heilige Augustinus sagt, obwohl dieses Tun selbst zur Strafe dient, handelt es sich doch um Sünden, denen die Strafe der Gottlosigkeit Denn die Strafe der Gottlosigkeit ist selbst wieder Gottlosigkeit. Die Strafe der Gottlosigkeit, das was rauskommt, ist selber wieder Gottlosigkeit. Also Gott straft das Böse, sagt Augustinus, und aus eben dieser Strafe entstehen weitere Sünden der Gottlosigkeit. Wenn der Mensch nicht zu dieser Erkenntnis kommt, wohin das führt, was er tut. Also die Sünde ist selbst wieder Strafe, will Augustinus sagen. Die Sünde ist selbst wieder Strafe. Die Folge dieser Sünde ist das Elend des Menschen. Also ist die Sünde selbst wieder Strafe. Ich bestrafe mich selber an den Folgen und Konsequenzen. Die Heilige Schrift sagt im Buch der Weisheit 11,16, man wird mit dem gestraft, womit man sündigt. Das ist genau das, die Folge dieser Sünde. Damit wird man gestraft. Also man straft sich selber. Noch während die Welt also besteht, offenbart sich so in ihr eigentlich schon bereits das Urteil Gottes an den Folgen der Sünde. Also Gott ist geradezu gezwungen, die Menschen sich selbst auszuliefern, um nicht für ihre Ungerechtigkeit dann noch verantwortlich zu sein. Und damit sie eigentlich, und das ist das Ziel Gottes, sie zur Umkehr zu führen. Und jetzt noch ein Gedanke, der dazu gehört, der Lohn der Sünde. Schauen wir jetzt auf das Resultat der Gottlosigkeit, was Paulus sagt. Damit wir erkennen, dass niemand Gott besiegen kann. Die ganze Leugnung Gottes oder weiß, was wir da so kennen, auch aus der Philosophie und aus der Geschichte. Niemand kann Gott besiegen. Im Propheten Jeremia 17,13 spricht zu Gott, alle, die dich verlassen, werden zu Schanden. Alle, die dich verlassen, werden zu Schanden, weil sie sich vom Lebensnerv abschneiden. Und dieses sich abwenden von Gott führt in die Irre und führt zum Verlust seiner selbst. Wer bin ich da noch? Wer bin ich da noch? Gucken Sie doch einmal. Dann müssen Sie gucken, dass Sie noch etwas sind, noch was gelten in der Gesellschaft. Wenn ich nicht mehr weiß, dass ich von Gott geliebt bin. Matthäus 16,25, wer sein eigenes Leben retten will, wird es verlieren, hat Jesus gesagt. Ist dieses eigene Leben ist gemeint, dieses irdische Sein. Also die Worte Verirrung und Verlust kommen in der Heiligen Schrift sehr häufig vor. Verirrung und Verlust. Vor allem, wenn es um die Sünde geht. Das verirrte Schaf, Sie erinnern sich. Die verlorene Drachme, der verlorene Sohn. Ja? Verirrung, Verlust. Symbol für Sünde, also Bilder für Sünde. Das Wort im Griechischen für Sünde enthält also Vorstellungen von Verirren und Verfehlen. Man sprach von einem Fluss, der sein Bett verfehlt und sich in den Sümpfen verliert. Das ist ein Bild der Schrift. Oder von einem Pfeil, der nach dem Abschuss sein Ziel verfehlt und ins Leere geht. Also die Sünde, das sind lauter Bilder. Die Sünde ist ein radikales Versagen. Ein Mann kann, also jetzt wir normalen Männer, können auf viele Weise versagen. Man kann als Ehemann versagen. Das heißt, Versagen heißt einfach, mir fehlt eine bestimmte Gabe. Ja? Das ist gar nicht moralisch gemeint. Ich kann einfach versagen. Oder als Vater. Ich kann es nicht, wie ich sollte. Als Geschäftsmann. Eine Frau kann versagen. Als Partnerin, als Mutter. Ein Priester kann versagen. Als Pfarrer, als Vorgesetzter, als Seelenführer. Wissen Sie, das ist ein relatives Versagen. Das aber die Möglichkeit natürlich in sich hält, auf einem anderen Gebiet etwas zu vermögen. Nicht? Ich kann das nicht, aber ich kann vielleicht was anderes. Also es kann ein Mensch auf verschiedenen Ebenen versagen, weil er einfach die Fähigkeit nicht hat und dennoch ein geschätzter Mensch ist, ja sogar ein Heiliger sein kann. Mit der Sünde ist das anders. Die Sünde ist ein Versagen als Geschöpf. Das heißt, in der Grundwirklichkeit, in dem, was man ist, in meinem Wesen. Nicht in dem, was man tut. Wir können versagen in dem, was wir tun. Ja? Aber Sünde ist eigentlich ein Versagen in meinem Innersten. Ich trenne mich als in meiner ganzen Existenz ab von meinem Urgrund. Sünde ist der einzige Fall, wo man vom Menschen sagen kann, was Jesus von Judas gesagt hat. Matthäus 26,24. Für ihn wäre es besser, wenn er nie geboren wäre. Der Mensch, der sündigt, glaubt, Gott zu beleidigen. Doch in Wirklichkeit beleidigt, das heißt schadet und beschämt er sich selbst zu seiner eigenen Schande. Wieder das Wort Gottes, Jeremia 7,19. Aber tun sie wirklich mir weh, Spruch des Herrn, und nicht vielmehr sich selbst zu ihrer eigenen Schande? Wort Gottes. Tun sie wirklich mir weh, sagt Gott, und nicht vielmehr sich selbst zu ihrer eigenen Schande? Wenn der Mensch sich weigert, Gott zu verherrlichen, wird er selbst der Herrlichkeit Gottes beraubt. Also die Sünde beleidigt, betrübt natürlich auch Gott, jetzt menschlich ausgedrückt. Sie bereitet ihm allergrößten Kummer. Aber nur, weil sie dem Menschen, den er liebt, den Tod bringt. Darin besteht der Kummer Gottes. Darin besteht der Kummer Gottes. Oder die Betrübnis Gottes, wie auch immer wir es ausdrücken. Sie verletzt also Gott, die Sünde verletzt Gott in seiner Liebe zum Menschen. Schauen wir weiter auf die Konsequenzen der Sünde. Der heilige Paulus betont, Der Lohn der Sünde ist der Tod. Römer 6, 23. Die Sünde führt zum Tod. Aber nicht nur zum Tod als einem Ereignis, das ja nur kurz dauert, so im Sinn des Sterbens, sondern vielmehr zum Tod als einem Zustand. Genau genommen zu dem, was man die Krankheit zum Tod genannt hat, die eine Situation chronischen Todes darstellt. Ja? Also ewiger Tod. Tod, nicht mehr Leben. Ich trenne mich ja durch die Sünde vom Lebensstrom ab. Und damit bleibt mir nur der Tod. Sinnlosigkeit, nichts mehr, kein Leben mehr, keine Freude mehr, nichts mehr, was zu mir gehört. Das Geschöpf fällt ins Nichts zurück, ohne dass dies je ihm gelingen könnte. Es fällt ins Nichts zurück, ist eine tolle Ausdrucksweise, ohne dass ihm das gelingen könnte. Es kann nicht ins Nichts zurück sich auslöschen. Es muss sein. Im Tod. Es lebt daher wie in einer ewigen Agonie, wie in einem ewigen Sterben. Das ist der Begriff der Hölle. Kein Leben und doch existieren müssen. Das Geschöpf wird von einem viel Stärkeren gezwungen, das zu sein, was es nicht sein will. Nämlich abhängig von Gott. Und seine ewige Qual besteht darin, sich weder von Gott noch von sich selbst befreien zu können, so schreibt einmal Kierkegaard. Darin besteht ewige Qual, sagt er, das ist ein Bild, das er bringt. Darin, sich weder von Gott noch von sich selbst befreien zu können. Das Geschöpf kann nicht sterben im Sinne, dann habe ich alles hinter mir. Dann ist aus, kann es nicht. Es ist die Situation Satans, der die Sünde bis zum Exzess ausgetobt hat. Sein Zustand zeigt, wohin Sünde letztlich führt. Er ist der Prototyp derjenigen, die, obwohl sie Gott erkannten, ihm aber nicht die Ehre und den Dank erwiesen haben, wie Paulus sagt, wie es Gott zusteht. Der Teufel, jetzt einmal bildhaft gesprochen, was der Mensch oft in sich wahrnimmt. Ja. Der Teufel schreit bis heute den Menschen in die Ohren. Und also das, was man oft in Menschen wahrnimmt, wenn sie schreiben oder sich äußern. Nämlich, wir sind frei. Und wir sind nicht frei. Auch wenn du dich umbringst, deine Seele überlebt. Die kannst du nicht umbringen. Wir können nicht Nein sagen. Wir sind dazu verurteilt, für immer zu existieren. Es ist ein Schwindel. Es stimmt nicht, dass Gott uns frei erschaffen hat. Das ist nicht wahr. Sehen Sie, es versucht den Menschen klarzumachen, der Mensch ist überhaupt nicht frei. Gott hat ihn nicht in die Freiheit erlassen. Wir dürfen ja nicht einmal sterben und so weiter. Wie oft finden Sie das in Schriften und Äußerungen? Und angesichts dieses Denkens kann es einem wirklich schaudern. Satan möchte nämlich die Freiheit bewahren, ins Nichts zurückzufallen, also aufzuhören. Diese Freiheit möchte er sich bewahren. Doch das bedeutet, oder die Frage, bedeutet es etwa, dass Satan gar nicht existieren möchte? Um auf diese Weise Gott und allen Freunden des Guten einen riesigen Gefallen zu tun. Ja, hättet ja nichts dagegen, wenn es den nicht gäbe. Sicher nicht. Es stimmt zwar, dass er nicht der sein möchte, der er ist, sondern anders. Er möchte ja wie Gott sein. Aber nicht in dem Sinn, dass er gut statt böse sein möchte. Also eine Bekehrung Satans ist überhaupt nicht in seiner Absicht. Sondern vielmehr in dem Sinn, dass er von Gott unabhängig sein möchte. Er will ja sein wie Gott. Und zwar ohne irgendjemand über sich zu haben, dem er Dank sagen müsste für das, was er ist. Wenn Sie dann an diese Versuchungen Jesu in der Wüste denken, wo er sich sogar erkühnt und sagt, ich gebe dir alles, die ganzen Reiche, wenn du niederfällst und mich anbetest. Er verlangt von Gott, dass Gott gleichsam ihn als den Ursprung selbst Gottes noch annimmt. Also eine Hybris oder das Gleiche. Bei dieser Versuchung merken Sie erst, wohin Sünde führt. Man muss auf Satan schauen, um das zu ahnen. Wissen Sie, der will nicht nicht sein. Er will auch nicht gut sein, aber er will etwas anderes sein, als er so ist. Das kommt bei dieser Versuchung zum Ausdruck. Also er möchte existieren, aber nicht dank eines anderen. Und das, schauen Sie, das ist die eigentliche Sünde. Und das spüren wir bei so vielen Menschen. Auch bei denen, die so in der Gottvergessenheit leben. Sie möchten nicht existieren dank eines anderen. Sie wollen ihre eigenen Herren sein. Deshalb ist die Gottvergessenheit etwas vom Schlimmsten. Die ist so verbreitet heute. Die Menschen, die sagen nicht einfach, Gott gibt es nicht, sondern sie leben so. Sie vergessen ihn einfach. Der Satan möchte existieren, aber nicht dank eines anderen. Doch dies wird trotz all seiner Anstrengungen niemals möglich sein, denn jene Macht, die über ihm steht, ist stärker als er und zwingt ihn zu existieren. Und auf diesem Weg endet man eben in purer Verzweiflung. Und ganz richtig sagt Kierkegaard, verzweifelt sich von sich selbst befreien zu wollen, ist die Formel jeder Verzweiflung und daher heißt die Sünde Verzweiflung. Und wenn ein Mensch den Weg der absoluten Autonomie gegen Gott einschlägt, dann ahnt er zwar, dass dieser Weg Unglück und Finsternis ist, doch ist er bereit, auch diesen Preis sogar zu zahlen, weil es ihm lieber ist, wie der heilige Bernhard von Clairvaux sagt, erbärmlich zu herrschen, als sich glücklich unterzuordnen. Dies ist ein bewusstes gegen Gott handeln. Was Johannes Paul II. Ja sagt, die Sünde gegen den Heiligen Geist, dieses Bewusste. Ich will nicht dienen, nur uns erwärmen. Ja? Und hier wird deutlich, dass die Ewigkeit der Hölle, die ein solches Ärgernis für uns ja darstellt, nicht von Gott abhängt, der immer zu verzeihen bereit ist, sondern von der Kreatur, die gar keine Verzeihung will und Gott beschuldigen würde, ihre Freiheit nicht zu respektieren, wenn er Verzeihung gewähren würde. Muss uns auch mal bewusst sein. Wie das Resultat der Sünde aussieht, können wir heute in der Gegenwart sehr, sehr gut beobachten. Denn diese Ablehnung Gottes hat zu extremen Konsequenzen geführt. Wenn Sie Nietzsche schreibt, wir haben ihn getötet, wir alle sind seine Mörder, Gott. Doch dieser Philosoph hat, nachdem er die bitteren Konsequenzen eines solchen Aktes eingesehen oder an sich selbst erfahren hatte, hinzugefügt, was taten wir, als wir diese Erde von ihrer Sonne losketteten? Wohin bewegten sie sich nun? Wohin bewegen wir uns? Stürzen wir nicht fortwährend nach hinten, zur Seite, nach vorne, nach allen Seiten? Irren wir nicht wie durch ein unendliches Nichts? Tja. Also Gott zu töten ist wirklich der grauenhafteste Selbstmord. Der Lohn der Sünde ist wahrlich der Tod. Und der Nihilismus eines Teiles des heutigen Denkens ist der beste Beweis dafür. Tod. Nach diesen Überlegungen möchte ich nur noch das Psalmwort anfügen, Psalm 75. Vers 5 bis 9. Auch ich sage zu den Stolzen, seid nicht so vermessen. Und zu den Gottlosen, brüstet euch nicht mit eurer Macht. Brüstet euch nicht stolz mit eurer Macht. Redet nicht so überheblich daher. Ja, in der Hand des Herrn ist ein Becher herben, gärenden Wein, reicht er dar. Ihn müssen alle Gottlosen der Erde trinken, müssen ihn samt der Hefe schlürfen. Bitten Sie den Heiligen Geist, dass er ihnen das aufdeckt, was nötig ist, dass sie in diese Freiheit der Kinder Gottes finden. Wir spüren auch, was das für die Liebe Gottes bedeutet, die wir betrachtet haben.
Ein herzliches Dankeschön und vergelt's Gott an Pater Hans Burb, den Exerzitienleiter aus dem Hause St. Ulrich in Hochaltingen, für diesen vierten Exerzitienvortrag. Was ist Sünde? Verstehe ich die Sünde gegen Gott? Wer spricht davon?